Wahnsinn, das hat Friedrich Merz tatsächlich noch Anfang des Jahres gesagt im Wahlkampf. Und jetzt will die CDU gemeinsam mit der SPD tatsächlich die Altersvorsorge angreifen und Sozialabgaben auf Kapitalerträge erheben, ja? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Damals im Wahlkampf hat die CDU noch Habeck hier als Übeltäter deklariert, weil der hier ganz offen und ehrlich gesagt hat, er will eben in der Regierung, wenn er Bundeskanzler ist, Sozialabgaben auf Kapitalerträge erheben. Also auf Dividenden, wenn ihr Aktien besitzt im Depot oder Zinsen, wenn ihr Anleihen habt oder beispielsweise auch Tagesgeld. Ja, immerhin war Habeck hier ehrlich. Schaut mal, was damals Friedrich Merz über Habeck und diesen Vorschlag gesagt hat. Dieses Video hier ist von Mitte Januar diesen Jahres.
Wie kann man auf eine solche Schnapsidee kommen, mitten im Wahlkampf mal eben zu sagen, man wollte Sozialversicherungsbeiträge auch auf Kapitalerträge erheben? Wie kann man auf eine solche Schnapsidee kommen?
Wie kann man nur?
Also wenn man...
Vor allem im Wahlkampf, ne? Andere kommen erst in der Regierung auf die Idee.
Wenn man Sparer entmutigen und den Kapitalmarkt zerstören will, dann muss man einen solchen Unsinn reden. Das ist die beste Methode, um uns noch weiter runterzuziehen, um noch weiter die Sparneigung in Deutschland zu zerstören. Nein, meine Damen und Herren, das ist ein Beweis dafür, dass dieser Mann leider von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen keine Ahnung hat.
Ja, keine Ahnung hat.
Wie kann man
und der hier hat wahrscheinlich mehr Ahnung, was auch immer das ist. Krass, oder? Wie Merz das im Wahlkampf als Angriff auf Habeck noch formuliert hat und jetzt in der Regierung kommen die selber auf exakt dieselbe Idee. Noch ist es ja noch nicht so weit. Noch ist es ja auch noch nicht umgesetzt, ne? Aber alle Medien berichten mittlerweile darüber, Bundesregierung erwägt Sozialabgaben auf Kapitalerträge, weil die natürlich ihre völlig ja, aus den Fugen geratene Rente versuchen, irgendwie noch aufzupolieren. Ne? Und ich kenne ja meine ganzen Unternehmerkollegen, die alle hier auch unter das Investmentsteuergesetz und so weiter fallen und da auch ganz genau nachschauen, ne? Wie ist das eigentlich hier mit dem Umlaufvermögen und dem Betriebsvermögen, wenn ich zum Beispiel meine Aktiengeschäfte über eine GmbH abwickle, ne? Dort gibt es ja die Aktienteilfreistellung beispielsweise. Das heißt, wenn man zum Beispiel über eine GmbH Aktien kauft und verkauft und man erzielt daraus Gewinne, dann zahlt man effektiv teilweise nur 1,5% Steuern. Das heißt, ab größeren Volumina von 150.000 Euro oder 200.000 kann es tatsächlich Sinn machen, zumindest für den langfristigen Vermögensaufbau, das Ganze über eine eigene Firma zu operieren. Man muss natürlich dort auch die Firmenkosten, Gründungskosten und so berücksichtigen, aber die sind nicht mehr wie früher mal irgendwie bei 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr. Das Ganze ist heutzutage viel niedriger. Dazu mache ich, glaube ich, mal demnächst auch ein Video, weil das durchaus für einige Leute interessant sein könnte. Aber jetzt wollte ich noch mal kurz das aufgreifen, was ich im letzten Video gesagt habe. Weil auch wenn dieses Thema Sozialabgaben auf Kapitalerträge noch nicht irgendwo in einem Gesetz steht und wir wissen alle, dass die SPD ganz bestimmt keine Einwände dagegen hat, ne, müssen wir uns als Anleger, insbesondere wenn man jetzt in Deutschland versteuert, natürlich darauf einstellen. Ich sage hier, das ist das, wo man mit diesem Sparerpauschbetrag ein bisschen jonglieren kann. Das will ich jetzt einfach mal in der Praxis noch ein bisschen mehr erklären. Der Sparerpauschbetrag, den hat jeder Anleger von euch und die über 90% der Zuschauer hier haben ihren Wohnsitz in Deutschland. Das bedeutet, wenn du in Deutschland wohnst, wenn du dort dein Einkommen beziehst, du versteuerst deine gesamten Einnahmen ja auch in Deutschland. Und es ist völlig egal, ob du 50.000 Euro im Jahr verdienst, ob du 500.000 Euro im Jahr verdienst oder ob du 5 Millionen Euro im Jahr verdienst, jeder Privatanleger hat diese 1000 Euro Sparerpauschbetrag. Der war früher mal bei 801 Euro, dann haben sie irgendwann erkannt, vielleicht sollten wir den ja mal irgendwann an die Inflation anpassen und haben den immerhin auf 1000 Euro erhöht. Immer noch viel zu niedrig, ja, aber gut, das bedeutet, 1000 Euro Dividende hast du jedes Jahr steuerfrei. Und das ist eben diese magische Grenze, mit der man jetzt auch spielen kann. Ne? Ich hatte ja bereits gesagt, bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 3,5% erreicht man diese 1000 Euro Dividende im Jahr ungefähr erst ab einem Depotvolumen von 28.500 Euro. So. Man kann das Ganze natürlich entsprechend, wenn man aber mehr Dividenden erzielt oder wenn man beispielsweise mal Aktien verkauft mit Gewinn in einem bestimmten Jahr, zum Beispiel dieses Jahr, weil es so gut lief, sehr viel schneller erreichen. Ne? Ich gebe euch ja mal das Beispiel. Ich habe hier in meinem Freedom Depot für 5.000 Euro ja den Covered Call ETF auf den Nasdaq hier gekauft. Ne? Der hat zwar eine viel niedrigere Kursrendite als der normale Nasdaq, gerade mal 5% seit Kauf, aber der hat eben eine sehr, sehr, sehr hohe Ausschüttungsrendite. Wenn ich jetzt mal hier auf Geldbewegung gehe, ne, dann sehe ich, ich habe gerade hier am 20.11. wieder Dividenden erhalten. Das sind in diesem Fall Dividenden plus Prämieneinnahmen über diesen Covered Call ETF. Der macht das, wie gesagt, komplett automatisiert. Da muss man nichts machen. Und ich habe jetzt hier wieder 52 Dollar erhalten. So, und jetzt rechnen wir das Ganze mal kurz hoch. Ja, 5.000 Dollar angelegt. 52 Dollar, wenn die Ausschüttung ungefähr so bleibt. Ihr seht, die ist auch ein bisschen gestiegen. 49 Dollar waren es hier im Oktober. Aber egal, bleiben wir einfach mal kurz bei 52 Dollar. Nehmen das mal 12 und dann seht ihr, ne, 624 Dollar in einem Jahr bei einem Investment von 5.000 Dollar. Das ist natürlich viel mehr als 3,5% Ausschüttungsrendite. Das sind halt über 11%. Und das bedeutet, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 10.000 Dollar investiert hätte, dann wäre ich hier mit dem Sparerpauschbetrag schon drüber und müsste dann entsprechend schon Steuern drauf zahlen und wenn eben dieses Gesetz kommt, wahrscheinlich auch Sozialabgaben. So, und jetzt ist natürlich der Punkt der, dass aber ja nicht in jedem Jahr es an der Börse so gut läuft wie dieses Jahr und auch nicht bei allen Aktien, die man im Depot hat. Das heißt, was der clevere Anleger macht, nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel 1.500 Euro an Gewinnen gemacht, die du auch realisiert hast, also Dividenden, Zinsen und verkaufte Aktien. Und du hast einen Gewinn von 1.500 Euro insgesamt. So, die 1.000 Euro gehen weg, das heißt, die 1.000 Euro sind ja steuerfrei, aber auf 500 Euro musst du jetzt Steuern zahlen und vielleicht sogar auch Sozialabgaben. So, und jetzt suchst du dir dein gesamtes Depot raus und guckst, habe ich in diesem Jahr auch irgendwo Aktien gekauft, die aktuell im Verlust stehen. Ja, habe ich irgendwo rote Zahlen. So, und diese verkauft man dann und dann wird dieser Verlust ja in dem Moment realisiert. Ne? Und genau diesen Verlust kann man dann eben gegenrechnen mit dem Gewinn, den man gemacht hat. Und dadurch, das ist das, was ich meine, wo man ein bisschen jonglieren kann, wo man ganz legal natürlich, um eben hier seine Steuerlast zu drücken. Ein ganz wichtiger Hinweis und deswegen wollte ich das auch nochmal in diesem Video sagen, weil ich das im letzten Video vergessen habe dazu zu sagen. Die Verlustverrechnung funktioniert nur mit anlagegleichen Instrumenten. So, was bedeutet das? Du kannst beispielsweise nicht die Gewinne aus ETFs oder aus Fonds verrechnen mit Verlusten aus einer reinen Einzelaktie, sondern es müssen immer quasi ähnliche Produkte sein. Also du kannst zum Beispiel Gewinne aus ETFs verrechnen mit Verlusten aus ETFs. Gewinne aus Aktien verrechnen mit Verluste aus Aktien. Es muss nicht ein und dieselbe Aktie sein, aber die Anlageinstrumente müssen dieselben sein. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel auch nicht einfach sagen, hey, ich habe jetzt 100.000 Euro irgendwie verdient, ne? mit dem Verkauf von einer Immobilie, aber ich habe auch 50.000 Euro Verlust gemacht mit Aktien und die kann ich jetzt dagegen rechnen. Das funktioniert leider, leider nicht. Ja? Bei Immobilien gibt es ja sowieso die Spekulationsfrist, ne? Nach 10 Jahren bei Gold und bei Kryptowerten, Bitcoin und so weiter, schon nach einem Jahr Steuerbefreiung. Das wollen die Linken uns ja auch noch wegnehmen, aber so schnell wird das nicht dazu kommen. Und das war jetzt erstmal das neueste Update. Wir sehen aber bei Friedrich Merz, man kann sich hier nicht drauf verlassen, was der sagt. Man kann sich auch bei der Politik nicht auf ein stabiles Rentensystem verlassen. Und deswegen ist es so unabdingbar, so unfassbar wichtig in der heutigen Zeit, auch schon mit kleinen Depots, klein anzufangen, sich ein Depot einzurichten und dann die ersten Beträge zu investieren, zu lernen, wie das Ganze funktioniert und dann nach und nach weiterzumachen. Meine Empfehlung für Privatanleger an dieser Stelle ist ganz klar Freedom 24. Ja, das ist meine Empfehlung für Privatanleger. Da gibt es auch aktuell immer wieder interessante Deposit-Boni. Wenn ihr dort Geld einzahlt, kriegt ihr gratis Aktien gutgeschrieben. Und viele Leute sagen immer, ja, Kolja, du sprichst so von Summen neulich in diesem Video von 100.000 Euro oder 5.000 Euro hier und so viel Geld habe ich zum Beispiel gar nicht. Also wir müssen an dieser Stelle sagen, meine Videos sind ein kompletter Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, viele Leute haben nicht viel Geld zum Investieren, aber es gibt eben auch einige, die haben das und für die mache ich natürlich auch ab und zu Videos. Aber was noch viel wichtiger ist, man muss keine Hunderttausende Euros haben, um erfolgreich an der Börse zu investieren. So funktioniert das nicht. Ich habe damals mit 24 Jahren auch angefangen mit den ersten 279 Euro und die Infineon-Aktien damals gekauft. Ja? Und dann nach und nach habe ich mal immer ein bisschen mehr Geld verdient, dann habe ich ein bisschen mehr investiert, habe mehr Erfahrung gesammelt. Ja, das ist doch genau das Gleiche wie jetzt ein Fitnessprogramm. Nehmen wir mal an, jetzt ist ja bald Weihnachten, ne? Da essen wir meistens alle ein bisschen zu viel, seid ehrlich, ne? Und dann will man im neuen Jahr ein bisschen abnehmen, macht ein Fitnessprogramm, hat aber noch nie irgendwie Fitness gemacht. Ja, dann gehst du doch auch nicht ins Fitnessstudio und machst gleich 200 Kilo Kreuzheben und 150 Kilo Bankdrücken und so, sondern du fängst doch auch mit kleinen Gewichten an. Ist doch überall das Gleiche. Und bei Aktien ist es auch so, man fängt in den meisten Fällen nicht mit 50, 60, 70.000 Euro an. Es ist sogar gut, mit kleinen Beträgen anzufangen, weil man natürlich immer mal wieder auch den einen oder anderen Fehlkauf macht. Und ich mache persönlich, ja, meine Fehler immer mit wenig Geld als mit viel Geld. Deswegen, es ist sogar eigentlich häufig besser, erstmal mit wenig Geld anzufangen, als wenn man jetzt gleich 100.000 Euro Erbschaft oder so kassiert, die dann alle irgendwie an die Börse bringt und dann sagt, boah, ich bringe jetzt hier auf Nvidia noch auf, ne? Und dann irgendwie geht die Aktie mal 30% in den Keller und auf einmal sind 30.000 Euro erstmal weg, ne? Und dann sagt man, oh, so viel Geld, damit kann man gar nicht umgehen, dann kann man nicht mehr schlafen, ja, kriegt total die Angst, Schweißanfälle mitten in der Nacht, ja, und dann sagt man, nie wieder Börse, ist alles Schwachsinn, verkauft, ja, verzockt Haus und Hof und dann muss man wieder Sozialist werden. Deswegen wollen wir das alles vermeiden, Leute, und fangen Stück für Stück ganz routinemäßig an. Investieren, sage ich immer, ist wie Zähneputzen. Man muss es regelmäßig machen und dann funktioniert es auch.